Herzlich willkommen zum NMA Weekly, dem wöchentlichen Podcast des Next Media Accelerator. Wir versorgen euch jede Woche mit spannenden Tipps von Mentoren, Investoren, Partnern und Startups. Mein Name ist Tatjana Büchler. Diese Woche geht unsere kleine Interviewserie mit unserem Batch 10 weiter und ich freue mich ganz doll auf das Gespräch mit Lukas Heining von Vibrant Media bzw. Frontpage TV. Aber Lukas, stell dich doch gerne einmal selber vor.
Also ich bin Lukas, ich bin einer der Co-Founder und Geschäftsführer von Vibrant Media und Vibrant Studios, zusammen mit meinem Kollegen Sven. Und wir mit Vibrant Studios machen wir bauen das TV der Zukunft auf quasi, also der Gen Z über Social Media Channels.
Cool. Und also ihr habt jetzt zusammen auch noch eine neue Gründung in der Pipeline, richtig? Das ist dann Frontpage TV. Das ist sozusagen ein Teil davon, oder wie muss man das verstehen?
Genau. Also um das genau aufzuschlüsseln, ist es im Prinzip so, wir haben eine bestehende Firma, das ist eine Medienagentur, mit der wir Social Video Content erstellen für Kunden. Und dann haben wir, das ist jetzt eine neue Ausgründung, quasi Frontpage TV beziehungsweise Vibrant Studios läuft es, unter dem Namen läuft es bei uns intern, womit wir Eigenpublikationen machen. Frontpage TV ist eine dieser Eigenpublikationen. Da sollen aber noch andere dazukommen. Deswegen haben wir dem Ganzen den Deckelnamen Vibrant Studios gegeben. Und unter diesem Namen werden wir verschiedene Publikationen betreiben, die sich an die Gen Z richten, also die rein Gen Z als Zielgruppe haben und die auf Multichannel ausgelegt sind, also auf verschiedenen Social-Media-Plattformen eine starke Reichweite haben.
Cool. Und du hattest gerade schon erzählt mit deinem Co-Founder Sven, den kennst du auch schon ein bisschen länger. Ihr habt ja schon eine kleine Gründerhistorie hinter euch, ne? Also vielleicht magst du da mal erzählen, ihr hattet da vor ein paar Jahren schon mal was gestartet.
Genau, also Sven kenne ich jetzt, glaube ich, seit knapp 4 Jahren. Wir haben uns damals auch um Kundenprojekt kennengelernt. Wir waren zu der Zeit beide schon selbstständig, haben dann erstmal einen Uhren-Startup gegründet quasi. Also wir haben White-Label-Uhren aus China importiert und hier verkauft und haben gedacht, wir machen das neue Daniel Wellington. Um die Geschichte kurz zu machen, das hat nicht ganz so funktioniert.
Hat das Ding funktioniert, ja.
Nee, also zu der Zeit gab es natürlich einfach unfassbar viele, die es gemacht haben. Ja, und es war natürlich auch, wir waren noch super unerfahren und hatten am Ende auch nicht die Eier gehabt, da wirklich rein zu investieren. Genau.
Ja, und aber auf jeden Fall spannend, dass ihr da aus einem ganz anderen Bereich kommt und das dann einfach mal so probiert habt. Das hat man ja auch nicht überall, ne? Diesen Mut auf jeden Fall, das ist schon nicht schlecht.
Genau, also das haben wir gemacht und dann sind wir, also das haben wir 2-3 Monate vielleicht gemacht und dann wieder eingestellt und dann haben wir uns ein bisschen aus den Augen verloren. Und später kam dann ein damaliger Freund auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich auf ein neues Startup Bock hätte. Und dann habe ich direkt ja gesagt und da habe ich kurz danach dann auch Sven wieder angehauen und gefragt, ob er auch dabei sein will, weil wir halt Leute gesucht haben. Und zwar haben wir da die Entrepreneur University, die es damals schon gab. Also es ist ein Eventformat im Entrepreneurship-Startup-Bereich. Und da sind Sven und ich dann eingestiegen und haben das Marketing geleitet und haben dann ja 2,5 Jahre fast dort gearbeitet, das Marketing aufgebaut. Wir waren am Anfang ein recht kleines Event und jetzt zum Schluss, als wir dann raus sind, 2019, hatte das Eventformat knapp 6.000 Besucher. Also war dann schon eine etwas größere Nummer und hatten auch dann ein Team unter uns und so und haben dann natürlich super viel coole Erfahrungen gesammelt.
Genau, aber du hast schon erzählt, die Zielgruppe von euch ist ja ganz klar die Gen Z und vielleicht kannst du so grob umreißen, wer sich jetzt gar nicht darunter vorstellen kann, wer wird da genau reingefasst in den Begriff und vielleicht auch so ein bisschen grob, wie genau tickt die, was konntet ihr da feststellen und worin unterscheidet die sich im Medienkonsum zum Beispiel zu Millennials?
Genau, also da gibt es natürlich wie immer unterschiedliche Definitionen, aber so die verbreiteste ist die Jahrgänge von 1995 ungefähr bis 2010, manchmal auch 2015, also irgendwas dazwischen. Also aktuell zur jetzigen Zeit gerade Teenager und Jugendliche und vielleicht auch noch ein bisschen Kinder, wobei das ist dann wieder die Nachfolgegeneration, die kleinen, kleineren Kids, also Gen Alpha. Und was unterscheidet die von den Millennials ganz viel natürlich, so wie das in jeder Generation ist. Der elementarste Unterschied ist und warum das Verhalten von der Gen Z anders ist, das ist eine Generation, die mit Medien, mit Internet, mit Social Media aufgewachsen ist. Die Millennials sind ohne aufgewachsen und es kam dann irgendwann dazu, als sie jugendlich waren, als sie junge Erwachsene waren, spielte das eine Rolle. Aber ich sag mal, alle, die so Mitte der 90er, 95 fängt die Gen Z an, geboren sind, da gab es schon Internet, da war das schon verbreitet. Und dann Anfang der 2000er in der Dotcom-Phase war natürlich unfassbar viel. Und das hat man natürlich mitbekommen, wenn man in der Gen Z geboren und aufgewachsen ist. Mhm. Sprich, man hat eine ganz andere Erfahrung und ein ganz anderes Verhältnis zu online im Allgemeinen und dementsprechend auch eine ganz andere Nutzungsweise. Und das ist auch das, wo dann viele Millennials oder Babyboomers oder halt andere Generationen den Bezug und die Connection verlieren zur Gen Z.
Mhm. Ja, klar. Und das führt jetzt auch eigentlich auch direkt zu meinem nächsten Punkt, nämlich die Connection zur Gen Z. Das ist nämlich das, was gerade jetzt auch den Medienhäusern so ein bisschen fehlt, die auf den richtigen Kanälen zu erreichen mit den richtigen Formaten. Vielleicht kannst du da nochmal beschreiben, welchen Ansatz ihr da empfehlen würdet oder was ihr da vielleicht auch leisten könnt.
Genau, also ganz konkret, die Medienhäuser kriegen es kaum hin. Es gibt ganz selten mal ein Beispiel, wo große traditionelle Medienhäuser ein geiles Format an die Gen Z richten. Mhm. Natürlich welche die klassischen...
Genau, welche zum Beispiel? Kannst du da nennen, spontan?
Also was echt ganz cool ist, ist die Tagesschau zum Beispiel. Ja. Ist ja sogar öffentlich-rechtlich, aber die sind auf TikTok recht aktiv und es kommt auch gut an. Die haben es einfach in ein cooles Format gepackt, früh damit gestartet und so. Das fand ich sehr impressive, weil das hätte ich von den Öffentlich-Rechtlichen nicht erwartet. Aber das ist zum Beispiel ein cooles Beispiel. Und so Sachen wie Funk, auch öffentlich-rechtlich, ganz allgemein als Programm finde ich cool, dass man da einsieht, okay, wir können es selber nicht, deswegen suchen wir uns Leute, die es können und geben den Budget. Also so Sachen finde ich echt cool. Genau, aber allgemein kann man sagen, dass natürlich diese traditionellen Medien wie Print, TV, Radio in der Gen Z überhaupt keine Rolle mehr spielen. Also wenn wir Community-Umfragen machen und wir haben da wirklich auch mehrere tausend Votes, also die sind schon halbwegs aussagekräftig. Ja. Wir haben mal eine Umfrage gemacht, die hatte knapp 7000 Stimmen, womit man am meisten Zeit verbringt im Medienkonsum. Und Fernsehen war, glaube ich, nur noch 1% oder so.
Oh, wow.
55% war TikTok, also am meisten Zeit wird mit TikTok verbracht in der Gen Z. Kurz danach kam YouTube mit, keine Ahnung, 20% oder so. Und nochmal ein bisschen weniger hatte Netflix und so und dann kam Fernsehen und so ganz zum Schluss.
Spannend. Instagram war gar nicht mit abgefragt oder so, weil sonst hätte ich, glaube ich, irgendwie auf Platz 2 Instagram vermutet.
Genau, es ging, also Instagram war auch mit abgefragt, also war zusammengefasst mit TikTok. Es ging quasi um Socials oder YouTube als Longform-Videoplattform oder halt klassischen Sachen wie TV und so.
Genau. Ja, spannend. Also auch cool, dass ihr da eigene Erhebung macht. Das ist auf jeden Fall, habt ihr da definitiv sehr gute Einsicht, was die eben bewegt, die Gen Z. Und das schließt dann wieder darauf an. Also was würdet ihr denn empfehlen den Medienhäusern? Auf welche Themen und Kanäle sollten sie denn jetzt speziell setzen und vielleicht, wie können sie das mit euch dann tun?
Genau, also wenn man Gen Z erreichen will, ganz klar TikTok. Mhm. TikTok ist einfach die Nummer 1 Plattform. Zum einen die Nutzerzahlen sind enorm, zum anderen eine Metrik, die ich ganz oft sage, ist die Daily Use Time, weil die einfach um ein Vielfaches höher ist als auf allen anderen Plattformen, auch im Vergleich zu Instagram. Die Daily Use Time von TikTok ist enorm viel höher, das heißt, man verbringt einfach mehr Zeit auf der Plattform. Und wie können Medienunternehmen da aktiv sein? Oder wie können sie auch mit uns vielleicht zusammenarbeiten? Natürlich haben wir über unsere eigenen Kanäle, also wir haben auf TikTok über 500.000 Follower auf unserem Frontpage-Kanal und wir haben auch super viele Influencer, mit denen wir gut sind. Wir haben super viele Kunden, die wir auf TikTok bringen. Das heißt, wir verfügen über ein gutes Netzwerk an sehr reichweitenstarken Kanälen. Das heißt, wir können zum einen natürlich branded Content machen, Content gemeinsam mit Medienhäusern und Agenturen und so machen. Zum anderen haben wir natürlich die Expertise, wie man diese Reichweite selber aufbauen kann. Das heißt, wir können dabei unterstützen, die Expertise aufzubauen, aber auch die Produktion abdecken, um TikTok TikTokable, Snackable, Mobile Video Content zu produzieren.
Und das heißt also, wie muss man sich das vorstellen? Also wenn ihr jetzt ein Video habt, in wie viele TikToks könnt ihr das unterbringen? Oder wie macht ihr das so? Wie handhabt ihr das so, wenn ihr selber produziert auch?
Genau, also bei Frontpage TV, das ist ja quasi eine Influencer-Game-Show, also das kann man sich vorstellen wie das TV-Total der Gen Z, nur dass halt nicht Stefan Raab gegen irgendwen spielt, sondern halt zwei Influencer gegeneinander. Mhm. Die laden wir ein, das sind mindestens zwei logischerweise, aber oft auch deutlich mehr, dass wir halt durchrotieren können und dann spielen wir mit denen kurze Spiele, die dauern immer so zwischen 10 und 15 Minuten. Das komplette Spiel ist ein Long-Format-Video, das wird dann auf YouTube publiziert oder auf Twitch gestreamt etc. pp., also ja. Long-Format-Video. Und das ist was uns auch ausmacht. Wir haben ein sehr effizientes Content-Recycling. Das heißt, dieses 10-Minuten-Video wird eigentlich komplett genommen und in kleine Schnipsel runtergeschnitten, die dann auf TikTok ausgespielt werden, auf Instagram, in den Instagram-Reels. Wir machen IGTV raus, wir machen Feed-Posts raus. Mhm. Das heißt, plattformübergreifend publizieren wir 15 bis 20 Content-Pieces am Tag. Ja. Und genau, an einem Drehtag schaffen sie jetzt so zwischen 50 und 100, teilweise auch 150 individuellen Content-Pieces. Das heißt, wir haben dann viel Futter, um die Socials zu bespielen.
Ja, auf jeden Fall, sehr cool. Und jetzt hast du schon gesagt, irgendwie Reels und TikTok, da ist ja Instagram so ein bisschen Copycat, was das angeht. Wie wird das denn bei euch angenommen? Ist das so, dass bei euch Reels richtig gut geht und ihr sagt, das ist auf jeden Fall ein Format für die Zukunft, da das wird bleiben, oder denkt ihr eher, naja, es ist doch eher Verhalten, weil es schon sehr offensichtlich ist, dass es eben eine Kopie ist, mehr oder weniger?
Gut, also ich glaube, die Offensichtlichkeit der Kopie, die stört die wenigsten Nutzer. Das hat Instagram ja in der Vergangenheit schon. Bei den
Stories auch so, genau.
Genau, ja. Bei den Stories von Snapchat abgekupfert und so, also haben sie in der Vergangenheit schon gemacht, das machen sie gerne. Wenn sie es nicht kaufen können, kopieren sie es. Also aktuell funktionieren Instagram Reels bei uns noch nicht so gut wie TikToks, weil die organische Discoverability noch nicht so hoch ist. Es gibt vereinzelte Ausbrecher, das heißt, wir haben vereinzelt Reels, die abgehen und die gute Viewzahlen bekommen, aber im Durchschnitt dümpeln die eher in vierstelligen, niedrigen, fünfstelligen Aufrufzahlen rum, ja. Was für unsere Reichweite nicht extrem gut ist. Wie sich das entwickelt, bleibt abzuwarten. Das kann niemand genau wissen. Wir werden auf jeden Fall auch Instagram Reels weiter bespielen. Also wir publizieren ungefähr 5 Reels am Tag. Und das werden wir auf jeden Fall auch weiterhin machen, weil natürlich Instagram nach wie vor eine sehr relevante Plattform ist und sich auch bemühen wird, mit TikTok auf einer Ebene zu bleiben. Was halt auffallend ist bei Reels, es wird viel TikTok-Content einfach recycelt. Das heißt, der Content, der auf den Reels gepostet wird, auch von anderen Channels, ist in der Regel kein individueller Content für Reels, sondern es sind in der Regel TikToks, die schon auf TikTok publiziert worden sind.
Die man dann einfach recycelt und dann nochmal verwertet, ja.
Genau. Und da ist halt dann die Frage, inwiefern schafft es Instagram Reels, so eine Kultur hinzubekommen, wie sie auf TikTok herrscht, weil TikTok hat halt so eine eigene Subkultur mit eigenen Memes, mit einer eigenen Sprache, mit eigenen Trends. Also es ist eine ganz eigene Welt für sich. Und das hat Reels, dieses Community-Ding, dieses Subkultur-Ding, das haben sie bislang noch nicht kopieren können. Das geht halt nicht so leicht. Und da bin ich mal gespannt. Wenn es nicht gelingt, dann bin ich mir auch ziemlich sicher, dass TikTok weiterhin die Oberhand dort behalten wird im Thema Short-Video.
Ja, das glaube ich auch. Und vor allen Dingen auf Instagram ist dann vielleicht auch die Frage, ob es dann einfach auch zu viel des Guten ist, ne? Weil es ja irgendwie dann, es gibt dann die Story-Funktion, dann gibt es noch den Feed, dann gibt es irgendwie IGTV, aber auch noch, dann gibt es jetzt Reels, dass es einfach vielleicht zu bunt ist dann, ne? Das kann natürlich auch sein, aber es wird sich dann zeigen letztendlich. Ich denke, die Zeit wird dann irgendwie, ja, wird zeigen einfach, ob das bleibt oder nicht, das Reels-Format.
Ja, und es ist natürlich auch immer die Frage, was macht man mit den Creatoren? Weil was TikTok jetzt zum Beispiel eingeführt hat, ist diesen Creator Fund. Das heißt, ähnlich wie bei YouTube kriegt man für Aufrufe allein schon Geld ausgezahlt. Was natürlich für Creator unfassbar attraktiv ist, die vielleicht auch noch nicht so ganz so groß sind und jetzt keine Werbedeals haben die ganze Zeit. Das heißt, die verdienen mit Views schon mal Geld. Das will TikTok jetzt auch ausrollen. Das wird in den USA, glaube ich, gerade schon getestet und soll nächstes Jahr nach Europa kommen. Aber da ist dann auch die Frage, wie attraktiv ist es für Creator Content zu publizieren auf der jeweiligen Plattform, weil die Creator werden sich sehr gut überlegen, okay, worauf gehe ich jetzt? Natürlich eher da, wo ich mehr Geld bekomme. Und natürlich auch, wo mein Content gesehen wird. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. TikTok ist gibt es schon eine Weile, aber es ist trotzdem noch im Vergleich zu Instagram in einem recht frühen Stadium, was die das Verhältnis angeht von Nutzern und, ich sag mal, Creatern. Also es gibt deutlich mehr Konsumenten, die Content konsumieren, als Creator. Und dadurch wird halt der Content auf, den sehen mehr Leute. Das heißt, wenn ich was poste, sehen es mehr Leute als auf Instagram. Die organische Reichweite ist einfach viel besser. Und wenn ich jetzt auf einer Plattform als Creator aktiv bin, dann will ich ja, dass mein Content gesehen wird. Und das ist halt der Vorteil von TikTok. Da hast du halt viel schneller Erfolgserlebnisse und viel schneller hohe Reichweiten als auf Instagram.
Ja, und wie sieht das aus mit TikTok? TikTok ist ja, soweit ich informiert bin, noch nicht so weit, dass sie jetzt zum Beispiel wie jetzt bei Instagram in den Stories, dass da schon Werbung geschaltet werden kann. Ist das in Planung oder weißt du, wie da die Entwicklung aussehen?
Man kann auf TikTok mittlerweile Werbung schalten.
Kann man schon, okay, alles
klar. Genau, das geht seit einigen Wochen. Die haben das, also im chinesischen Pendant ging das schon sehr lange und man hat eigentlich nur darauf gewartet, dass es auch bei TikTok in Europa und in den USA kommt. Und es geht in Deutschland seit einigen Wochen. Wir sind auch eine der wenigen Agenturen, die da einen Advertising-Zugriff haben. Wir haben da auch schon erste Kampagnen geschaltet. Und es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend für Advertiser, weil die Kosten, also die CPMs und die TKPs sind extrem niedrig. Also man kriegt für unfassbar... Genau, man kriegt einfach für unfassbar wenig Geld eine extrem hohe Reichweite mit TikTok-Ads. Was halt noch nicht so ausgeprägt ist wie bei Instagram, sind die Conversion-Tools. Also man kann halt bislang eine Webseite verlinken und that's it. Aber Instagram hat ja wirklich eigene Shops im Feed, in den Anzeigen und so. Also das ist da schon deutlich advanceder. Wobei auch da zu sagen ist, in dem chinesischen TikTok-Pendant, das ja vom selben Mutterkonzern kommt, gibt es diese integrierten Shops und alles bereits. Und es wird nur eine Frage der Zeit sein, bis die ist auch, das auch gut, ne? in TikTok integriert werden.
Ja. Cool, okay. Es bleibt also spannend auf jeden Fall. Also cool, das hört sich auf jeden Fall gut an. Und vielen Dank. Also wir sind jetzt tatsächlich mit der Zeit schon rum. Ich würde dich jetzt noch zum Abschluss zu vielleicht noch einer goldenen Regel fragen, die du Gründern mit auf den Weg geben würdest, Gründer oder Gründerin. Weil du hast ja jetzt auch schon einmal eine positive Gründung und einmal eine, die am Anfang nicht so ganz geklappt hat. Dass du da vielleicht so eine Regel sagen kannst, das hat mir geholfen oder das, ja, das ist super wichtig, wenn man ein Startup auf die Beine stellen will.
Also das ist natürlich schwierig, da eine goldene Regel zu verfassen, aber was ich auf jeden Fall jedem raten kann, ist zum einen Geduld haben. Also wenn man anfängt und jung ist, will man immer super viel erreichen und ein krasses Unternehmen aufbauen und so. Aber das braucht halt einfach Zeit und das muss man selber auch eingestehen. Also Geduld haben ist ein wichtiger Punkt. Und das zweite würde ich wirklich sagen, Hilfe holen. Und weil auch wieder das Thema, wenn man jung ist, dann denkt man, hey, ich bekomme alles alleine hin und hat irgendwie irgendwelche Vorbilder, die alleine einen Empire aufgebaut haben oder so. Aber am Ende ist meine Erfahrung, alleine geht's nicht und nur im Team ist man stark und deswegen Leute holen, die ähnliche Interessen haben, Netzwerken, sich Mentoren suchen, an so Programme wie Next Media Accelerator wenden, wo man irgendwie mit erfahrenen...
Auf jeden Fall, das ist sowieso das Wichtigste, wenn man
unterwegs ist. Genau, also einfach Leute holen, die einem helfen können, die Erfahrung haben, die es schon mal gemacht haben, was man vorhat, und dann nicht irgendwie einen falschen Stolz haben und sich nicht trauen, um Hilfe zu fragen, sondern zu sagen, hey, ich habe keine Ahnung, aber ich würde gerne, kannst du mir helfen? Und meistens geht es auch gut.
Cool, super. Ja, vielen, vielen Dank dir. Das war wirklich jetzt super spannend und wir haben tatsächlich es geschafft, die 15 Minuten zu sprengen und ich werde es auf jeden Fall so mitnehmen, weil das war echt super interessant, was du da auch noch zum Thema TikTok etc. erzählt hast. Also ja, danke dir und gerne bald wieder.
Danke ebenso.